Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Diskussion um Rassismus in Deutschland hält an. Seit der vergangenen Woche haben Zehntausende Betroffene ihre Erfahrungen im Internet geteilt. Das Hashtag MeToo, ich zwei, soll auf die verschiedenen Identitäten von Menschen mit Migrationshintergrund hinweisen und ist angelehnt an das Hashtag MeToo, ich auch, unter dem Hunderttausende über Sexismus schrieben. Initiiert hat es ein 24-Jähriger nach dem Rücktritt von Mesut Özil aus der Fußballnationalmannschaft.
Alijan hat selbst schon erlebt, was diese Userin berichtet. Suche seit Monaten Wohnung, bekomme kaum Antworten, bewerbe mich mit meinem blonden Freund mit deutschem Nachnamen, 3 Zusagen nach einer Woche. Eine von vielen Erfahrungen, die Alijan bei Twitter liest. Vor einer Woche hatte er unter dem Hashtag MeToo-User aufgerufen, Erfahrungen mit Alltagsrassismus zu teilen. Mehr als 40.000 Menschen haben sich bislang gemeldet.
MeToo deshalb, weil ich bin mehr als eine Identität. Ich bin Deutscher, habe aber einen Migrationshintergrund. Das heißt, ich fühle mich auch zu einem anderen Land verbunden und das drücke ich damit aus.
Ihm, wie vielen anderen, geht es immer wieder auch um die Frage nach Zugehörigkeit. Woher kommen Sie? Gummersbach. Nein, ursprünglich. Gummersbach. Nein, Ihre Eltern. Gummersbach. Okay, und Ihre Großeltern? Gummersbach. Fast jeder vierte Deutsche hat einen Migrationshintergrund, so neueste Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Viele von ihnen haben sich an der Online-Aktion beteiligt, auch zu Ungerechtigkeiten in der Bildung. 4. Klasse, meine Klassenlehrerin zu meinen Eltern, vielleicht schafft er die Hauptschule. Ich bin deutscher Ingenieur im Bereich Entwicklung und Forschung. Kommt jetzt nach einer Woche Online-Debatte denn auch eine politische Debatte?
Es ist gut, dass Rassismus so benannt wird und endlich diskutiert wird, auch im Alltag. Und es sind ja viele Leute, die das ansprechen, die ja eine reife Integrationsleistung hinter sich haben. Es ist zentral, dass wir als Gesellschaft daran arbeiten, unsere Offenheit zu erhalten und zu verbessern und die Probleme zu beseitigen und uns nicht spalten lassen.
Auch die ehemalige Integrationsbeauftragte der Bundesregierung betont,
Diskriminierung gehört nicht in unser Land und zwar bei niemandem, gegen niemanden. Und wir stellen uns alle hinter diese Menschen und lassen es nicht zu.
Dem Aktivisten Alijan reicht das aber nicht.
Eine große Hoffnung bei meiner Kampagne ist jetzt, dass das Heimatministerium in Deutschland, also insbesondere Horst Seehofer, sich dieser Debatte annimmt.
Dafür will er Seehofer jetzt persönlich kontaktieren.
Alleinerziehende und ihre Kinder sind weiterhin überdurchschnittlich häufig von Armut bedroht. Zu diesem Ergebnis kommt das Statistische Bundesamt. Die Gefahr, als sogenannte Einelternfamilie in die Armut abzurutschen, ist demnach doppelt so hoch wie im Bevölkerungsschnitt. Knapp 1 Million Kinder Alleinerziehender lebten bereits von Hartz IV. Die Zahl der Alleinerziehenden steigt seit Jahren stetig an. Mittlerweile ziehen 1,5 Millionen Mütter oder Väter in Deutschland ihre minderjährigen Kinder allein groß. Die Spannungen zwischen der Türkei und den USA verschärfen sich. Es geht dabei um einen US-Pastor, der 2016 wegen Terrorvorwürfen in der Türkei festgesetzt wurde. Die Regierung in Washington verhängte jetzt Sanktionen gegen 2 türkische Minister. Unter anderem wurden ihre Vermögen in den USA eingefroren. Zudem dürfen sie nicht in das Land einreisen. Ankara reagierte empört und drohte Gegenmaßnahmen an.
Die diplomatische Krise zwischen den USA und der Türkei. Bei der türkischen Bevölkerung ist sie längst angekommen. Heute hat sie sich noch einmal verschärft. Stimmen aus Istanbul. Milch und Eier sind teurer geworden. Habe ich gerade gesehen. Benzin wird teurer. Das Brot ist teurer. Brot. Ich bin Bauunternehmer. Ich kann nicht mehr richtig arbeiten. Schließlich läuft bei uns alles über den Dollar. Und der kostet heute erstmals über 5 Lira. Ein Rekordtief für die türkische Währung. Ausgelöst durch Sanktionen der US-Regierung gegen 2 türkische Minister. Möglicher Besitz in den USA würde eingefroren. Zudem dürften US-Bürger keine Geschäfte mit ihnen tätigen. Um ihn geht es dabei. US-Pastor Andrew Brunson, kurz nach dem Putschversuch verhaftet, wegen angeblicher Unterstützung der Gülen-Bewegung sowie der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die US-Regierung sieht dafür keine Belege, spricht von unrechtmäßigem Handeln. Der türkische Außenminister drohte bereits Gegenmaßnahmen an. Fast alle Oppositionsparteien stehen hinter ihm. Diese Sanktionen zielen direkt auf die Souveränität der Türkei. Dagegen müssen alle politischen Parteien im Parlament zusammenstehen. Präsident Erdogan äußerte sich heute nicht zu den US-Sanktionen. Nun hoffen alle auf ein diplomatisches Einlenken beider Seiten beim Treffen von US-Außenminister Pompeo mit seinem türkischen Kollegen Çavuşoğlu am Rande des ASEAN-Gipfels in Singapur am morgigen Freitag.
Die Erderwärmung setzt sich nach einem Bericht der US-Klimabehörde NOAA ungebremst fort. Die Durchschnittstemperaturen stiegen in den vergangenen Jahren auf Rekordwerte. Die Meeresspiegel stehen so hoch wie nie. Den größten Anteil am Ausstoß klimaschädlicher Gase weltweit haben China und die USA. An dem Klimabericht arbeiteten mehr als 500 Forscher aus 65 Ländern.
Das Juneau-Eisfeld in Alaska. Für Wissenschaftler ein besonders geeigneter Ort, um die Folgen der globalen Erwärmung zu erforschen. Allein der Mendenhall-Gletscher hat sich innerhalb von nur 8 Jahren um 550 Meter zurückgezogen. Die vergangenen 4 Jahre waren weltweit gesehen die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Zu diesem Ergebnis kommt der Jahresbericht der amerikanischen Klimabehörde NOAA, der auch in Zusammenarbeit mit deutschen Wissenschaftlern erstellt wurde.
Es geht also deutlich weiter mit dem Klimawandel mit den warmen Jahren und auch 2018 zeigt sich das ja schon.
Im Jahr 2017 wurden neue Höchstwerte bei den Emissionen von Treibhausgasen wie CO2 und Methan gemessen. Ein neuer Höchststand auch des durchschnittlichen Meeresspiegels, der Anstieg um 7,7 Zentimeter in den vergangenen 25 Jahren. Für die USA ging 2017 als das Jahr mit den verheerendsten Klima- und Wetterkatastrophen seit Beginn der meteorologischen Aufzeichnung in die Geschichte ein. Immer mehr Amerikaner fühlen sich laut Umfragen durch den Klimawandel bedroht. Präsident Trump hingegen hat den Klimawandel immer wieder heruntergespielt und Forschungsgelder gestrichen. Der US-Präsident zeigt sich von dem Klimabericht unbeeindruckt. Gerade heute kündigt Trumps Regierung an, die Umweltregelungen für Autos aufzuweichen, die unter Präsident Obama beschlossen wurden. Damit könnten die Emissionen in Amerika steigen. Bereits im vergangenen Jahr hatte Trump den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen erklärt.
Der Siemens-Konzern wird weiter umgebaut. Künftig soll es weniger Sparten geben, die aber mehr unternehmerische Freiheiten bekommen werden. Der Konzernvorstand begründet die Umstrukturierung mit den schnellen Veränderungen in der Industrie weltweit. Durch den Umbau soll Siemens schneller wachsen und mehr Rendite abwerfen als bisher.
Der Konzern, der hier von der Münchner Zentrale gesteuert wird, könnte bald ganz anders aussehen. Siemens-Chef Joe Kaeser präsentierte heute seine Vorstellungen davon, wie ein moderner Technologiekonzern auszusehen hat, unter dem Titel Vision 2020 Plus.
Das sind schon Weichenstellungen für die mittelfristige Zukunft, die offensiv sind und nicht defensiv, um sich kleiner zu machen.
Aus 5 werden 3 Industriebereiche. Als internationaler Konzern hat Siemens die englisch benannt. Digital Industries, also Produktionsautomatisierung mit Sitz in Nürnberg. Die Energiesparte Gas and Power, Sitz in den USA. Und Smart Infrastructure, also Gebäudetechnik, Sitz in der Schweiz. Darüber die Münchner Zentrale. Die soll allerdings schlanker werden. Birgit Steinborn als Betriebsratsvorsitzende im Aufsichtsrat fordert deswegen, dass der Umbau nicht zu Lasten der Belegschaft gehen dürfe.
Wir wollen, dass es wirklich ein Wachstumsprogramm ist, dass hier die Menschen für dieses Wachstumsprogramm mitgenommen werden und dass wir das gemeinsam gestalten, also die Mitbestimmung und die Beteiligung der Arbeitnehmervertreter und auch der Menschen jetzt sehr ernst genommen wird.
Wie sich der Personalbedarf an den jeweiligen Konzernstandorten genau entwickeln wird, das hat Siemens heute offen gelassen.
Im hessischen Limburg hat heute der Prozess gegen die mutmaßlichen Betreiber einer Kinderpornografie-Plattform begonnen. Den 4 Männern wird unter anderem die Verbreitung kinderpornografischer Schriften vorgeworfen. Im Juni 2017 war die Plattform Elysium abgeschaltet worden. Ermittler hatten im Darknet, dem verborgenen Teil des Internets, mehr als 111.000 Mitgliederkonten entdeckt.
Auftakt zu einem in Deutschland bislang einmaligen Prozess. Die 4 Angeklagten im Alter von 40 bis 62 Jahren müssen sich wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Verbreitung pornografischer Schriften verantworten. Die Männer sollen die Plattform Elysium im Darknet, dem verborgenen Teil des Internets, betrieben und selbst genutzt haben.
Es ist bislang der erste Fall, bei dem eine kinderpornografische Plattform, die nur über das ganze sogenannte Darknet zugänglich war, im Darknet also aufgebaut wurde, hier in Deutschland abgeschaltet werden konnte, zunächst lokalisiert und danach abgeschaltet werden konnte, und bei der man dann auch die mutmaßlichen Verantwortlichen für den Aufbau dieser Plattform identifizieren konnte.
Die Kinderpornografie-Plattform Elysium war etwa ein halbes Jahr im Darknet online. Nach längeren Ermittlungen durch das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt konnte die Plattform im Juni 2017 abgeschaltet werden. Sie soll eine der größten weltweit gewesen sein. Der Verteidiger eines Angeklagten erklärte:
Mein Mandant wird sich vollumfänglich zu den Tatvorwürfen bekennen, wird die auch einräumen und die Verantwortung dafür übernehmen.
Auch die anderen Angeklagten wollen sich äußern. Ihre Verteidiger kündigten zu Prozessbeginn Geständnisse oder Teilgeständnisse an.
An der Gedenkstätte Treblinka ist an den Aufstand vor genau 75 Jahren gedacht worden. Das Lager im besetzten Polen war nach Auschwitz das größte Vernichtungslager der Nationalsozialisten. Dort wurden nach Schätzungen etwa 900.000 Juden und 2.000 Sinti und Roma ermordet. Als die Transporte in das deutsche Vernichtungslager immer weniger wurden, wagten Gefangene am 2. August 1943 den Aufstand. Fast alle der 850 Lagerinsassen wurden dabei getötet.
In Treblinka erinnert heute ein Feld aus Steinen an die Menschen, die aus vielen Orten Polens hierher verschleppt wurden. Treblinka steht für den Rassenhass und die Mordindustrie der Nationalsozialisten. 75 Jahre nach dem Aufstand derer, die dem Terror der deutschen Besatzer ausgeliefert waren, gedenken Repräsentanten Israels, Polens und Deutschlands der Geschichte und der Opfer des Vernichtungslagers. Dass wir hier in Treblinka sind, ist Ehrerbietung vor den Ermordeten. Aber es zeigt auch, dass wir den Anforderungen auch des 21. Jahrhunderts gewachsen sind. Den Anforderungen im Kampf um Gleichheit und Gerechtigkeit gegen Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit. Seit 1942 waren wir hier aus dem Warschauer Ghetto vor allem polnische Juden in das gut 100 Kilometer entfernte Treblinka gebracht worden. Nachdem bereits hunderttausende Menschen in den Gaskammern ermordet worden waren, wagen am 2. August 1943 mehrere hundert Gefangene den Aufstand. Ihr Ziel, das Lager zu zerstören und zu fliehen. Die meisten von ihnen werden von den Wachtruppen getötet, wenigen gelingt die Flucht. Der letzte Geflohene starb vor 2 Jahren. Seine Witwe forderte heute den polnischen Staat auf, grünes Licht für den Aufbau einer Bildungsstätte gegen das Vergessen des 900.000-fachen Mordes zu geben.
In Glasgow und Berlin finden erstmals die European Championships statt. 7 Sportverbände haben sich zusammengeschlossen, um ihre Europameisterschaften auszutragen. Insgesamt werden in 188 Wettbewerben Medaillen verteilt. Ziel der Großveranstaltung ist es, Sportarten, die nicht so sehr im Fokus stehen, mehr Öffentlichkeit zu verschaffen.
2 Städte, 7 Europameisterschaften gleichzeitig, das gab es noch nie. ARD und ZDF berichten rund 100 Stunden aus Berlin und Glasgow. Das Konzept weg von der Einzelveranstaltung hin zu einem verdichteten Sportpaket. Glasgow fängt an, bereits heute, im Turnen mit den Qualifikationswettkämpfen, die Ruderer mit den Vorläufen. Der Deutschlandachter gewinnt am Nachmittag seinen Vorlauf, ist somit für das Finale am Sonntag qualifiziert und klarer Medaillenanwärter bei der Premiere der European Championships.
Ja, ich finde das eine gute Idee und ich finde es auch ein cooles Konzept. Also ich bin sehr gespannt, wie das umgesetzt wird, aber so wie es klingt, ist es auf jeden Fall mal ein guter Schritt, auch die Randsportarten noch ein bisschen mehr ins Licht zu rücken.
Und auch Berlin macht mit. Im Olympiastadion auf der charakteristischen blauen Bahn beginnt am Montag die Leichtathletik-EM, der andere Austragungsort einer Multisportveranstaltung.
Der Fernsehzuschauer wird ein neues Format erleben. Er wird 10 Tage Sommersport sehen, so wie er es kennt vom Wintersport. So ein kleines Thema, bisschen so wie europäische Sommerspiele. So soll es ja dann auch mal aufgehen die nächsten Jahre.
In Berlin also die Leichtathletik-EM, in Glasgow parallel 6 weitere Europameisterschaften im Schwimmen, Rudern, im Radsport, Triathlon, Golf und im Turnen. Glasgow und Berlin machen den Anfang. Zukünftig sollen die European Championships alle 4 Jahre stattfinden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 3. August.
Unter Hochdruckeinfluss erwarten uns auch in den nächsten Tagen Hitze, Trockenheit und viel Sonnenschein. In der Südosthälfte gibt's heute Nacht zunächst einzelne, zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, sonst oft klar und morgen scheint verbreitet die Sonne. Hier und da tauchen am Nachmittag ein paar Quellwolken auf und es sind einzelne Hitzegewitter möglich, vor allem über den Bergen. Im Rhein-Main-Gebiet heute Nacht tropisch warme 23, im äußersten Norden erträgliche 12 Grad. In Küstennähe bei Seewind morgen 25 bis 29, sonst heiße 30 bis 38 Grad. Auch am Samstag sonnig, ab und zu ziehen Wolken durch, die vor allem im Osten und Süden einzelne Schauer und Gewitter bringen können. So geht die Woche auch zu Ende und am Montag ändert sich an diesem Wetter auch nicht viel.
Um 22.15 Uhr meldet sich Karen Mioska mit den Tagesthemen. Darin geht es um Trennungsväter, die nicht für ihre Kinder zahlen, und Abwärtstrend, die neuesten Umfragewerte für die Regierung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.